So klingt das, wenn Consent beim Sex in einer Serie dargestellt wird.
Ganz sicher? Ja, nein. Es ist vorbei mit Emery und mir. 100%. 1000%.
In der australischen Coming-of-Age-Serie Heartbreak High, da kommen sich zwei der Figuren, Malakai und Rowan, zum ersten Mal näher. Und bevor Rowan Malakai dann so richtig an die Wäsche geht, fragt er nochmal nach, ob Malakai das wirklich will. Wie verändert sich eigentlich die Darstellung von Sex in Filmen und Serien? Genau das gucken wir uns in dieser Episode an.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Liebe. Mit Anke van de Weyer.
No. Wir gucken auf die Zahlen und wir gucken auch noch auf einen Job beim Film, den es noch gar nicht so lange gibt. Es geht um Intimitätskoordination.
Ich werde in Filmen und aber auch Theaterproduktionen für Szenen eingesetzt, in denen es um simulierte Sexualität, Intimität, Nacktheit und oder sexualisierte Gewalt geht. Grob kann man das vielleicht auch vergleichen jetzt mit Stunt-KoordinatorInnen, die für Kampf- und Action-Szenen gebucht werden.
Das ist Anne Schäfer. Sie ist Schauspielerin, ihr kennt sie vielleicht aus der ZDF-Krimi-Reihe der Barcelona-Krimi. Da spielt sie die Kommissarin Fina Valent. Vielleicht kennt ihr sie auch aus Filmen wie Ein Fest fürs Leben oder Alle reden übers Wetter. Und seit 2022, da arbeitet Anne eben auch als Intimitätskoordinatorin. Sie hat mir erklärt, dass ihre Arbeit dabei tatsächlich idealerweise nicht erst am Set anfängt.
Unser Job fängt ganz früh an und hat vor allem eben auch mit Kommunikation im Vorfeld zu tun. Das heißt, bis überhaupt gedreht wird, versuchen wir alle Fragen zu klären. Das Ziel ist, dass wir, also sozusagen die wir von der Produktion gebucht werden, eine Regievision, also das, was der Regisseur mit dieser Szene erzählen möchte, innerhalb der Grenzen der Darstellenden umsetzen. Und um das tun zu können, müssen wir vorher sehr, sehr viele Gespräche führen, um überhaupt alle mal auf dieselbe Seite zu bringen. So. Wenn man das jetzt nur als Beispiel, in einem Buch steht die Szene, Sie haben leidenschaftlichen Sex. Wenn ich diese Beschreibung jetzt 10 verschiedenen Leuten gebe, dann habe ich 10 verschiedene Bilder im Kopf, wie das passiert. Das hängt davon ab, was die Leute für Filme gesehen haben, wie die sozialisiert sind, aus welchem Background die kommen, wie die Geschichte einordnen. Das heißt, man muss erstmal klar kriegen, was soll da erzählt werden und wie soll das aussehen. Und dafür muss man sprechen. Kommunikation.
Und welche Rolle spielt dann die Planung von so einer Szene?
Also dazu muss man sagen, die Planung umfasst erstmal, dass man, also im Idealfall wäre es so, dass die Intimitätskoordination eigentlich schon vor dem Castingprozess mit reinkommt, dass man sich überlegt, was wollen wir in dieser Szene ungefähr haben, wie sieht die Regievision aus und welche Darsteller brauchen wir dazu? Also dass auch Darsteller überhaupt die Möglichkeit haben, zuzusagen unter der Voraussetzung, dass sie wissen, was da passiert. So, da sind wir leider noch weit von entfernt, weil oft Bücher noch nicht mal fertig sind, wenn man anfängt zu drehen. Das weiß ich selber aus meiner Erfahrung als Schauspielerin. Oft weiß man gar nicht, wozu man da überhaupt zusagt. Dann in dem nächsten Schritt ist, bevor man anfängt zu drehen, wird erstmal klargezogen, was ist die Regievision, was soll erzählt werden. Das muss ich natürlich auch erstmal rausfinden. Dann muss ich natürlich in die Kommunikation gehen, welche Darsteller haben welche Grenzen, welche vertraglichen Grenzen gibt es, welche professionellen Grenzen gibt es, passt das zusammen? So, dann kommen wir natürlich auch an einen Punkt, wo man darüber reden kann, okay, was für Narrative wollen wir eigentlich erzählen? Ist die Regie sich zum Beispiel der Wiederholung von Stereotypen bewusst? Da kann man einen Hinweis geben als IC. Und ganz oft ist es so, dass auch Regiepersonen sagen, ach Mensch, da hatte ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Und super, dass ich jetzt nochmal einen Spielpartner habe, mit dem ich nochmal tatsächlich drüber nachdenken kann, was in dieser Szene wie erzählt und gezeigt wird.
Und agierst du dann auch manchmal wie so eine entweder Vermittlerin oder vielleicht auch ein Puffer zwischen zum Beispiel SchauspielerInnen und Regie, also dass die SchauspielerInnen dir vielleicht auch andere Sachen sagen, als die sie einem Regisseur oder einer Regisseurin sagen würden?
Dazu muss man wissen, dass die Machtdynamiken beim Film sind extrem. Man muss einfach wissen, es gibt wenige Jobs für sehr viele Leute, die arbeiten wollen. Es gibt ein riesiges Machtgefälle. Es ist grundsätzlich so, dass man eigentlich als Schauspieler, das kenne ich aus meiner eigenen Erfahrung, man möchte den Job, man möchte alles für den Job geben. Man wird gefragt, das ist okay, oder? Und man sagt eigentlich immer erstmal ja und denkt danach nach. Also man denkt dann erst nach oder man merkt erst dann, was passiert hier eigentlich gerade. Man muss wissen, dass die Arbeitsbedingungen beim Drehen extrem sind und auch nicht besser werden. Der Kostendruck im Moment in unserer Branche sorgt für einen immensen Zeitdruck, dass man unter wahnsinnigem Zeitdruck produzieren muss und Entscheidungen treffen muss. Und manchmal eben auch Entscheidungen, die den eigenen Körper betreffen. Also für mich als Schauspielerin, und das wissen eben viele auch nicht, weil da gibt es auch ganz viele Narrative, die in der Gesellschaft festsitzen, dass man sagt, ja, Schauspieler, die sind ja grenzenlos, die sind total befreit und sexuell enthemmt. Und das stimmt nicht. Wir sind Menschen, wir haben Körper. Wir haben aber das Ding, dass wir arbeiten mit unserem privaten Körper im beruflichen Kontext. Wir kommen in Situationen, wo wir Dinge spielen, die eventuell über Grenzen hinausgehen, die wir so haben, weil wir Charaktere darstellen, die mit uns selber nichts zu tun haben. Und hier muss man sich eben schützen, um nicht in einen Bereich zu kommen, wo man sich selber emotional und oder auch körperlich verletzen kann.
Du bist ja auch Teil eines Netzwerks selbstständiger Intimitätskoordinatorin und auf eurer Website, da steht als Teil eurer Aufgaben bzw. eurer Arbeit auch die Desexualisierung des Arbeitsprozesses bei zum Beispiel Intimszenen. Und das fand ich ganz interessant, weil ich mich da gefragt habe, ist es dann so, dass auch gerne mal angenommen wird, dass bei einer Intimszene dann auch irgendwie so eine, keine Ahnung, juicy Stimmung am Set dann herrschen muss?
Ja, also es war, also man muss wirklich sagen, in der Vergangenheit, und es gibt unzählige Beispiele dafür, es gab immer wieder, es gibt Leute, die denken wirklich, Szenen mit simuliertem Sex müssen besonders echt sein. Also es ist sogar so, es gibt sogar viele Menschen, die denken, das wäre echt, was da passiert, aber es ist nicht echt, wir simulieren das. Das ist wie beim Stunt. Ich hau doch nicht jemandem voll in die Fresse, damit es super echt aussieht. Danach hat die Person ein verletztes Gesicht und kann nicht weiterdrehen. So. Und bei Szenen mit Intimität, Sexualität und oder Nacktheit verhält es sich eben ähnlich. Das sind Hochrisikoszenen. Und es gab wirklich in der Vergangenheit sehr oft einfach so die Idee, so nach dem Motto, trefft euch doch schon mal vorher, lernt euch doch mal kennen oder macht doch mal oder hier eine sexy Stimmung oder am besten ist es doch, wenn das jetzt hier echt stattfindet und so. Und das sind Momente, wo man als Schauspieler einfach dachte, das ist einfach nicht professionell. Ich gehe da zur Arbeit. So, und dafür muss es klare Arbeitsvereinbarungen geben und Standards. Und das ist, by the way, gibt es dafür auch Gesetze. Es gibt Arbeitsschutzgesetze, es gibt das BGTEM, Paragraph 20, es gibt das Gesetz zur allgemeinen Gleichbehandlung, Paragraph 2, Absatz 1 bis 4. Es gibt das Grundgesetz mit dem Recht auf freie sexuelle Selbstbestimmung. So. Und das hört auch nicht bei Schauspielern auf.
Warum Anne wirklich ganz klar sagt, Intimitätskoordination, das sollte nicht irgendwie so ein trendy Feel-Good-Job sein, damit sich alle am Set irgendwie ein bisschen besser fühlen, sondern da geht es wirklich auch um Arbeitssicherheit. Darauf gucken wir gleich auch noch. Erstmal checken wir jetzt aber ein paar Zahlen zu Sex in Kinofilmen. Eine aktuelle Analyse, die zeigt nämlich, dass Sex in großen Produktionen weniger geworden ist. Habe ich drüber gesprochen mit Eine Stunde Liebe Reporterin Aglaya Dane. Weniger Sexszenen in Kinofilmen, ne? Da kann ja auch mal so der erste Impuls sein, ist die Filmindustrie brüder geworden?
Einige Filmschaffende und Kritiker sagen das. Die werfen Hollywood vor, gerade ein bisschen lustfeindlich unterwegs zu sein. Andere aus der Industrie sagen, nee, wir gehen heute einfach nur anders mit sexuellen Darstellungen um. Wir können zuerst mal die Zahlen angucken. Also die kommen von einem Datenanalysten, Stephen Follows heißt der. Und der ist auf Filmthemen spezialisiert und hat sich tausende Spielfilme genauer angeguckt. Filme von 2000 bis letztes Jahr. Und sein Fokus lag da auf sexuellen Darstellungen. Also er hat sich angeguckt, wird da rumgemacht, gibt es Bettszenen, Nacktheit. Was er nicht berücksichtigt hat, sind Vergewaltigungsszenen. Da meinte er, das kommt da nicht rein. Mhm. Und er sagt, in den letzten 23 Jahren ist die Menge an sexuellen Inhalten in Spielfilmen um 40% zurückgegangen.
Kannst du ein paar Filmtitel sagen, die er sich da angeguckt hat?
Der Datenanalyst hat sich für jedes Jahr seit 2000 eben die jeweils 250 Filme angeguckt, die in den USA an den Kinokassen besonders erfolgreich waren. Da kommen, kann man sich vorstellen, einige tausend zusammen. Das sind vor allem Hollywood-Produktionen. Hier und da ist vielleicht auch mal ein europäischer Film dabei oder ein indischer oder so, aber das ist eher die Ausnahme. Mhm. Also zum Beispiel letztes Jahr, der umsatzstärkste Film war Barbie. Natürlich. Oder in diesem Jahr, genau, haben wir alle mitbekommen. In diesem Jahr läuft ziemlich gut Alles steht Kopf 2.
Also Barbie und Alles steht Kopf, das sind jetzt Filme, die sind nicht unbedingt für ihre sexuelle Stimmung auch eh berühmt. Ne? Also da erwartet man jetzt auch keine Sexszenen.
Nee, total. Und das ist mit einigen sehr erfolgreichen Filmen der letzten Jahre so. Ich habe mir online mal die Listen angeguckt, welche Filme jedes Jahr viel eingespielt haben. Das findet man alles im Netz. Da sind super viele Disney- und Pixar-Produktionen bei. Also eben Animationsfilme, die sich auch an Kinder richten. Und sehr erfolgreich waren auch Action- und Superheldenfilme. Avatar, die Avengers-Reihe, Star Wars und so weiter. Und die leben halt vor allem von Effekten und von Abenteuer und Spannung und nicht so sehr von Erotik und Liebe. Also der Erfolg von Animations- und Superheldenfilmen hat wahrscheinlich etwas damit zu tun, dass es gerade nicht so viel Sex auf der Leinwand gibt. Aber es gibt natürlich auch noch viele andere Kategorien. Also Thriller, romantische Komödien, Musicals, Historiendramen und so weiter. In all diesen Filmen bieten sich erotische Szenen schon an. Aber die Leute, die Drehbücher schreiben oder Regie führen, die haben sich in den letzten Jahren offenbar immer häufiger dagegen entschieden, solche Szenen mit reinzunehmen. Letztes Jahr hatte fast die Hälfte der erfolgreichen Kinofilme gar keine sexuellen Inhalte. Und im Vergleich nochmal 2000, da war es nur fast jeder fünfte Film.
Trotzdem muss man ja auch sagen, dass es so ein paar wenige Filme gab, die gerade wegen der Sexszenen ja in Erinnerung geblieben sind, für Diskussionen gesorgt haben. Ne? Ich sag nur Badewanne.
Ja, also mit dieser Wahrnehmung bist du nicht allein, dass es da doch schon ein paar interessante Filme gab. Einige Kulturjournalistinnen und Journalisten, die über diese Datenanalyse geschrieben haben, die sagen auch, möglicherweise gibt es zurzeit in Filmen weniger Sex. Dafür sind die Darstellungen expliziter. Also, da werden Filme genannt wie Poor Things, ne, wo Emma Stone eine Frau spielt, die so ein bisschen wie Frankensteins Monster von den Toten wieder aufersteht und dann sehr viel Sex hat. Oder eben der Film Saltburn mit der berühmten Badewannenszene. Ich gehe da jetzt mal nicht in die Details. Oder eben auch der Erotik-Thriller Fair Play. Da gibt es zum Beispiel eine Szene, da haben die beiden Hauptpersonen Sex in einer öffentlichen Toilette. Er befriedigt sie mit dem Mund und plötzlich ist überall Blut. An seinem Mund, auf ihrem Kleid, überall.
Was?
Oh, fuck.
Was? Oh, shit. Oh, mein Gott.
Oh, mein Gott.
Einige Scheiße. Sieht aus, als hättest du einen Hund geschlachtet. Wie ist das passiert? Ich meine, was hast du hier drin getrieben? Scheiße. Okay.
Deine Mutter hat einen Tampon?
Also Oralsex während der Menstruation, das ist in einigen Filmen in der letzten Zeit vorgekommen oder man hat auch mal irrigierte Penisse gesehen und da wird einfach an Tabus gerüttelt. Das hat es früher so nicht gegeben. Ich habe mir nochmal die Sexszene aus Titanic angeguckt mit Kate Winslet und Leonardo DiCaprio, weil die mir so in Erinnerung geblieben ist.
Ich glaube, das war so die erste Sexszene, die ich im Kino gesehen habe.
Ja, genau. Und da habe ich gedacht, ah, das muss ich nochmal sehen. Das war doch irgendwie hot, so mit dieser Hand am Autofenster. Aber im Prinzip passiert da nicht viel mehr. Die beiden gucken sich dann noch verschwitzt an, atmen schwer und das war's. Also einerseits der Trend zu weniger Sex, aber wohl auch der Trend zu expliziterem Sex.
Gibt es irgendwelche Vermutungen dazu, wieso sich der Umgang mit Sexszenen in Hollywood verändert?
Der Datenanalyst, der sagt, das wird verschiedene Gründe haben. Es liegt nicht daran, dass Filme generell harmloser werden. Denn bei Gewaltszenen, Drogen, Fluchen, da konnte er keinen Rückgang feststellen in den letzten Jahren. Bei Sexszenen aber eben schon. Das könnte zum einen wirtschaftliche Gründe haben.
Dabei galt ja sehr lange die Regel Sex sells, ne?
Das kann auch immer noch so sein, aber es kommt ein bisschen drauf an. Eben nicht so sehr in autoritären oder sehr religiösen Ländern. Da bekommen Filme mit Sexszenen dann zum Teil höhere Altersfreigaben oder werden gleich zensiert. Das kann die Einnahmen verringern. Und so ein Land wie China zum Beispiel ist ein wichtiger Markt für die Filmindustrie. Das heißt, die Produktionen denken das schon mit und verzichten auf explizite Darstellungen. Und eine weitere These, wir kommen heute so leicht an Pornos, der klassische Kinofilm muss da jetzt nicht mehr so viel liefern. Ne? Also wer sexy Inhalte will, der weiß, wo man sie schnell und einfach findet, und zwar im Netz, und man geht da nicht extra ins Kino. Aber einige sagen auch, das Ganze hat mit der MeToo-Bewegung zu tun.
Das finde ich interessant, ne? Weil natürlich hängt MeToo und Hollywood zusammen. Da ging es dann ja auch direkt am Anfang um Personen wie den Filmproduzenten Harvey Weinstein, der eben seine Macht ausgenutzt hat, um sexuell übergriffig zu werden. Aber das ist ja wirklich nochmal eine andere Ebene als Sexszenen in Filmen, die ja idealerweise mit Konsens stattfinden und die eben gespielt sind.
Genau, aber trotzdem wird inzwischen einfach viel mehr diskutiert unter dem Stichwort MeToo. Also da geht es ja jetzt inzwischen auch darum, wie viel verdienen Frauen zum Beispiel? Oder wie werden sie allgemein dargestellt? Also zum Beispiel als Sexobjekte. Wir sind uns heute bewusst darüber, dass es den Male Gaze gibt. Also eben die Tendenz in der Kunst, Frauen nicht so sehr als Subjekte darzustellen, sondern eher als Objekte, ihre Körper zu sexualisieren. Und diese Diskussion zum Beispiel eben über den Male Gaze, die können schon dazu geführt haben, dass sich Filmleute genau überlegen, ist es nötig, in dieser Szene die Darstellerin nackt zu zeigen? Ist es wirklich nötig, da eine erotische Szene einzubauen oder lassen wir es lieber?
Das heißt ja dann eben auch nicht, dass irgendwie kein Sex mehr zu sehen ist, aber die Darstellung verändert sich eben, ne? Zum Beispiel wird der Fokus auf Konsent gelegt, wie wir das auch ganz am Anfang schon in der Szene aus Heartbreak High gehört haben. Und eben auch nochmal, diese Analyse hat sich die ganz großen Produktionen, die ganz erfolgreichen Produktionen angeguckt. Bei kleineren Produktionen kann das eben auch nochmal anders aussehen. Aber mit diesem veränderten Bewusstsein über die Darstellung von Sex in Filmen und Serien, da hat sich tatsächlich in den letzten Jahren auch ein ganz neuer Beruf etabliert, nämlich der des Intimitätskoordinators bzw. Intimitätskoordinatorin. Das hat so angefangen in den USA, in Großbritannien und ja, so vor 3-4 Jahren kann man sagen, ist es auch so nach Deutschland geschwappt ins Film- und Serienbusiness. Anne Schäfer war eine der ersten Intimitätskoordinatorinnen in Deutschland. Sie hat dafür eine Ausbildung gemacht und sie hat auch ein Netzwerk für professionell ausgebildete Intimitätskoordinatorinnen gegründet. Und Anne sagt tatsächlich, ein Problem mit dieser ganzen Nummer ist, dass Intimitätskoordination kein geschützter Beruf ist. Also im Prinzip kann jeder sagen, ich mache das jetzt mal so, ich bastel mir ein Schild, da steht Intimitätskoordinatorin drauf und dann bin ich das. Das ist natürlich bei anderen Berufen auch so, im Journalismus zum Beispiel, im Coaching und sowas. Und Anne sagt eben, das ist jetzt im Falle von Intimitätskoordination deswegen so frappierend, weil das eben Teil der Arbeitssicherheit ist. Und sie sagt auch, selbst mit Ausbildung sollten das wirklich keine Leute machen, die noch nie an einem Filmset waren.
Ein Filmset ist ein ganz eigener Arbeitsort. Wer noch nie in einem Filmset ist, kann da nicht arbeiten. Es geht nicht. Also man muss Erfahrung haben, man muss verstehen, wo hängt es hier gerade, was sind hier für Dynamiken am Filmset zugange. Man muss verstehen, wie Schauspieler arbeiten, unterschiedliche Arten von Schauspielern. Man muss die Machtdynamiken an so einem Set verstehen, die extremen Machtdynamiken. Man muss verstehen, woher der Druck gerade kommt. Das können nur Menschen, die wirklich eine langjährige Arbeitserfahrung haben in dem Bereich. Und man braucht auch eine Ausbildung. Es gibt von uns einige ausgebildete Intimitätskoordinatorinnen mit Präsenzausbildungen, die wissen, was sie da tun und die auch eigentlich alle dann nach dem gleichen Arbeitsstandard arbeiten. Wir sind nicht die Sexpolizei, die dafür kleines Geld ans Set kommt und sagt, hier, stopp, alles super, nee, macht mal. Sondern wir folgen einem ganz klaren Arbeitsprozess. Und ein wichtiger, sehr wichtiger Teil dieses Arbeitsprozesses ist auch, dass alles dokumentiert wird. So, man muss dazu sagen, wir sind nicht jetzt eine neue Wellnessveranstaltung für Schauspielerinnen, sondern wir werden ja auch von der Produktion angestellt, um Arbeitsprozesse transparenter zu machen, um sie zu dokumentieren. Das heißt, wir sind nicht nur für die Sicherheit der Darstellenden verantwortlich und für auch unter anderem die Sicherheit der Menschen, die dort am Set arbeiten, sondern wir sind auch für die Produktion ein Sicherheitsnetz, um eventuelle Vorfälle nachvollziehbar machen zu können und natürlich vor allem präventiv zu verhindern.
Werden Menschen wie du denn tatsächlich als Intimitätskoordinatorin dazugeholt, weil da wirklich ein Umdenken stattfindet, weil man das will oder weil das jetzt irgendwie cool ist und man das jetzt so macht und man schlecht dasteht, wenn es keine Intimitätskoordinatorin gibt?
Für cool hat man beim Film eigentlich kein Geld. Also es wird wirklich, es gibt einen enormen Kostendruck. Und es ist so, natürlich will erstmal niemand mehr Geld für Dinge ausgeben. Was wir im Moment wirklich, wirklich brauchen, sind feste Standards und wir müssen auch mit Geldgebern reden, dass Dinge, die der Sicherheit dienen, nochmal extra Geldtöpfe haben, um das überhaupt möglich zu machen. Es ist so, viele Produktionen haben das verstanden und wollen das haben. Sie wollen Intimitätskoordination, aber viele Produktionen haben auch noch nicht die finanziellen Mittel, das überhaupt einkaufen zu können. Und dann gibt es eine ganze, muss man auch sagen, es gibt natürlich verschiedene Strömungen. Es gibt Leute, die sagen, brauchen wir nicht, haben wir immer anders gemacht. Aber gut, wenn wir Dinge nicht mal neu betrachten, dann kommen wir auch nicht weiter. Und es gibt im Moment jetzt wirklich, muss ich sagen, eine ganz neue Generation von FilmemacherInnen, die sich Gedanken darüber machen, wie wollen wir eigentlich in dieser Branche arbeiten? Wie wollen wir miteinander arbeiten? Und was wollen wir wie erzählen? So. Und das ist was, das ist eine Entwicklung, die hoffe ich langfristig dazu führen wird, dass wir unsere Arbeitsprozesse verbessern und in diesem Rahmen eben auch Intimitätskoordination fest etablieren können. Aber am Ende hängt beim Film alles am Geld.
Ich finde es interessant, was du gerade zuletzt gesagt hast, weil, also ich bin wirklich komplett außenstehend, was die Filmbranche angeht. Aber wenn ich mir das so von außen angucke, dann ist mein Gefühl so, es ist natürlich, auch wenn du gesagt hast, ihr seid nicht die Sexpolizei, ne, aber es findet ja trotzdem eine Kontrolle für alle Seiten und eine Sicherheit für alle Seiten statt. Das ist cool, das ist wichtig. Ich habe mich dann aber auch gefragt, wie viel das dann auf lange Sicht bringt, wenn sich irgendwie so im Kopf der Leute, die Filme schreiben, die Filme produzieren, die Filme machen, dann nichts ändert.
Wie meinst du das jetzt auf lange Sicht, was bringt?
Also, dass natürlich den einzelnen Film dann irgendwie besser macht, ne? Aber das natürlich vielleicht auch so ein bisschen kurzfristig gedacht ist, wenn man quasi bei jedem Dreh, den man miteinander hat, wieder von vorne anfängt, wo du dann zum Beispiel den Leuten erklären musst, wie man vielleicht die Szenen gestalten kann oder was dazu gehört zu einer Sexszene, die für alle in Ordnung ist. Weißt du, was ich meine?
Ich muss sagen, wenn ich jetzt wirklich mit vielen Menschen, mit denen ich arbeite, die haben das schon in sich. Die sind schon weiter, die sind schon informiert. Denen muss ich das nicht erklären, so, sondern mit denen gehe ich in einen Austausch und wir in diesem Austausch entdecken wir, was wir in dieser Szene erzählen können, weil das muss man auch sagen. Also ich bin Filmemacherin, ich bin Schauspielerin, ich bin jemand, der Geschichten erzählen möchte und an einer intimen Szene interessiert mich, warum ist diese Szene da, was erzählt diese Szene uns über die Figur, wie wird Sexualität hier erzählt? Weil man muss auch wissen, wir haben eine Verantwortung als FilmemacherInnen, der wir uns auch bewusst sein müssen. Wir haben einen Impact auf die Gesellschaft. Das, was wir erzählen, erzählt den Menschen eine Realität. Etwas, was wieder Feedback zu denen. Man bekommt ja auch erzählt jetzt im sexuellen Kontext zum Beispiel, dass im Film und Fernsehen sehen wir eigentlich nur, dass sehr junge, sehr schöne Menschen Sexualität haben. Sexualität von Menschen, die älter sind als 40, das wird überhaupt nicht erzählt. Frauen zwischen 50 und 60 werden überhaupt nicht erzählt. Wenn ich mir jetzt überlege, dass Film und Fernsehen auch eine Vorbildfunktion hat für die Gesellschaft, ich will ja sehen, was gibt es, was habe ich für Möglichkeiten, wo geht das hin? Und ich sehe aber mich als Frau überhaupt nicht mehr erzählt ab dem Alter von 40 und schon gar nicht in sexuellen Kontexten. Was erzählt mir das, wie mein Leben weitergeht? Heißt das, ich werde jetzt unsichtbar, ich existiere nicht mehr? So erlebe ich mein Umfeld nicht. Und das sind Dinge, wo man sagt, okay, wir als FilmemacherInnen haben eine Verantwortung, diese Geschichten zu erzählen und zu transportieren und den Menschen so auch ein neues Selbstbewusstsein zu geben, was die eigene Sexualität angeht. Eine Sichtbarkeit zu schaffen für Sexualität im Alter, für verschiedene Formen der Sexualität. So. Es findet nicht alles in Fuzzy Lighting statt und alle sehen wunderbar aus und so. Das heißt jetzt nicht, dass Sexszenen hässlich werden sollen. Das meine ich nicht. Man erzählt ja auch in einem Film etwas schöner, weil man eigentlich das innere Gefühl der Menschen darstellt und nicht das, was man nach außen sieht.
Hast du auch so Positivbeispiele, wo du sagst, das war richtig, richtig cool, da haben wir uns nachher irgendwie High Five gegeben und hatten ein richtig gutes Gefühl, weil wir zusammen was Tolles gemacht haben?
Also es gibt verschiedene Beispiele. Also ich finde zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe eine Produktion gemacht, Intimate, mit den kleinen Brüdern, das war eine Produktion, die war super extrem und es hat totalen Spaß gemacht, diese Szenen zu entwickeln. Und dann jetzt demnächst kommt was raus, das ist eine völlig andere Sache. Da ging es um nicht einvernehmlichen Sex, es ging um eine Altersgap zwischen einer älteren Frau, einem jüngeren Mann. Es ging um das Thema Vergewaltigung und wann, wie versteht man, wie entstehen diese sozusagen Vergewaltigungsmythen, was passiert da, wie sieht eine Vergewaltigung aus? Das sind ganz toller Film geworden, der im Fernsehen laufen wird. Maria Furtwängler spielt die Hauptrolle zusammen mit Damian Hardung und Sarah-Lisa Vollm hat Regie geführt. Das wird wirklich ein sehr schönes Projekt, wo ich auch das Gefühl hatte, eine Regisseurin, die super zugewandt ist, eine Produktionsfirma, die Lust darauf hatte, das zu machen. Das war ein Film, wo ich auch mit meinem Team von ICU.net, mit Anna König, einer aus dem Team, zusammengearbeitet habe, um diese Produktion zu betreuen. Darauf kann man sich eigentlich freuen. Der Film heißt Am Ende der Wahrheit.
Also, den Film könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal merken. Wann der genau ins Kino kommt, das ist aktuell noch nicht klar. Der wird diesen Sommer erstmal auf verschiedenen Filmfestivals gezeigt. Vielen Dank auf jeden Fall an Anne Schäfer für die Einblicke in ihre Arbeit als Intimitätskoordinatorin. Hier gibt es jetzt einen kleinen Themensprung, und zwar im Liebestagebuch bei Cleo. Es ist ein paar Jahre her, da hatte Cleo mega aufregenden Oralsex mit einem Schotten. Und seitdem findet sie den schottischen Akzent beim Englischsprechen mega antörend. Ja, und sie träumt davon, das nochmal zu wiederholen. Wie praktisch das vor ein paar Wochen noch EM war und da auch viele schottische Fans in Deutschland waren. Also, schreibt Cleo sich in ihr Profil bei einer Dating-App: I'm looking for a man from Scotland with an accent and Sex Drive. Tja, und sie bekommt am nächsten Tag so viele Nachrichten, dass sie freie Wahl hat und ein Date mit einem Schotten ausmacht.
Und ja, ich bin dann abends in die Stadt gefahren, habe mich erst mit einem Freund getroffen, um mit dem was zu Abend zu essen, habe ihm natürlich auch erzählt, hey, ich treffe gleich einen schottischen Fußballfan, weil irgendwie finde ich es mega heiß, wie sie sprechen. Und ich hatte vorher mit dem auch geklärt, dass es mir vor allen Dingen um Oralsex ging. Er war halt total Feuer und Flamme, sofort dabei. Und ich dachte, ja cool, dann machen wir das doch. Ich bin dann einmal quer durch die Stadt nochmal gefahren, in eine Bar, wo ich ihn dann getroffen habe. Als wir geschrieben haben, hat er eine ziemlich große Klappe gehabt. Also er hat halt so, wahrscheinlich waren es dann Jokes, aber er hat halt sowas gesagt wie ja und wie gut er es mir besorgen wird, dass er mir quasi das Herz brechen wird, wenn er dann wieder abreist, weil er ist ja dann weg und so unavailable. Wir haben auch gar nicht Handynummern ausgetauscht, wir sind wirklich nur auf dieser App geblieben, damit es halt am Ende einfach auch wirklich so Hook-up, also wirklich so ein One-Night-Stand bleibt, wie es halt gemeint war. Und dann kurz bevor wir uns getroffen haben, war er dann doch irgendwie sehr nervös und als er dann so ankam, war ziemlich kleinlaut, was ich aber ganz süß fand eigentlich. Und genau, dann sind wir auf einen Drink noch in eine Bar gegangen und haben uns ein bisschen unterhalten. Tatsächlich war es auch erstmal gar nicht so flirty und ich hatte erst so ein bisschen die Sorge, dass wir doch eher nur so ein gutes Gespräch miteinander führen. Aber das haben wir dann doch ganz gut gedreht gekriegt am Ende noch. Und dann bin ich mit ihm zusammen zu Fuß in sein Hotel gegangen. Das war nämlich nicht so weit weg. Und wir sind in dieses Zimmer rein. Es war auch so ein super kleiner Raum. Also es war wirklich unsexy. Das war kein Hotelzimmer, das war eine Besenkammer. Ne? Also es war wirklich ungemütlich. Es gab nur so ganz helles, ekliges Licht. Also nichts irgendwie, was irgendwie ein bisschen sexy wäre oder so, sondern wirklich so, ja, okay, dann machen wir das jetzt hier. Und es gab auch wirklich erstmal so eine kleine Hürde irgendwie zu überbrücken, weil die Stimmung war einfach irgendwie erstmal nicht die richtige. Und dann habe ich das aber versucht, ein bisschen so zu lösen, wie ich es auch früher in der Situation schon mal gelöst habe. Wir haben uns halt auf sein Bett gesetzt und darüber gesprochen, was uns anmachen würde. Also so, was würde dir jetzt gefallen, was ich gleich mit meinem Mund mache oder worauf stehst du nicht? Also so ein bisschen so dieses auch gegenseitiges Grenzen austesten. Aber wenn man dafür die richtigen Worte benutzt, dann hat es allermeistens auch den Effekt, dass man halt dann auch geil aufeinander wird. Und dann haben wir irgendwann angefangen rumzumachen und uns auszuziehen. Und dann ist es auch dazu gekommen, dass sich meine Mission erfüllt hat. Ich bin endlich wieder geleckt worden und es war auch ziemlich gut. Ja, und dann habe ich versucht, tatsächlich so returning the favor, also ihm halt auch noch einen zu blasen. Aber es war super spät und es war irgendwie, wir waren beide auch müde, das konnte man irgendwie merken. Und dann hat es auch sehr lange gedauert, bis er so in die Richtung kam, vielleicht kommt er noch, vielleicht nicht. Und dann habe ich halt gesagt, hey, tut mir leid, aber ich werde das jetzt hier abbrechen. Ich merke, ich bin müde. Ich habe nicht mehr so viel Lust wie vorher. Ich hoffe, es ist okay für dich, wenn wir das jetzt hier beenden. Weil auch der Raum und einfach das Bett so super klein war, habe ich auch gesagt, hey, es ist 3 Uhr. Ich nehme jetzt ein Uber nach Hause und du musst jetzt hier nicht auch noch irgendwie den Gastgeber machen oder so. Und es war für uns beide auch in Ordnung. Ein kleines bisschen gemein habe ich mich schon gefühlt, weil ich hatte so meinen Spaß und irgendwie nicht. Aber ich dachte mir, wieso sollte ich es nicht auch mal andersrum machen? Ja, und dann bin ich nach Hause gefahren und bin sehr glücklich eingeschlafen.
Bei dieser Episode mit dem Schotten, da gibt es jetzt wohl keine Fortsetzung, aber ihr hört natürlich weiterhin von Cleo hier im Liebestagebuch bei einer Stunde Liebe. Ja, und bei uns im Liebestagebuch und generell im Podcast, da geht es ja auch oft um Dating. Und dazu habe ich jetzt auch noch einen Podcast-Tipp für euch. Ich meine, wir waren doch alle schon mal auf einem Date, wo wir so dachten so, was mache ich denn eigentlich hier und oh, wie komme ich am schnellsten aus der Nummer wieder raus? Aber man muss auch sagen, selbst das unangenehmste Date ist am Ende immerhin für eine Story gut, ne? Und davon gibt es reichlich im Podcast Liebt euch von unser Ding. Jeden Freitag quatschen die Hosts Julia und Marlene über krasse Dating-Erfahrungen. Es geht zum Beispiel um Dreier mit Plot-Twist, um Psycho-Tinder-Typen und um One-Night-Stands. Und eine neue Folge von Liebt euch, die kommt jeden Freitag raus. Hört da sehr, sehr gerne mal rein. Vielen Dank an euch fürs Zuhören, Leute. Und ihr meldet euch wie immer bei Fragen, mit Rückmeldungen, mit Themenwünschen unter mail@deutschlandfunknova.de. Ich bin Anke van der Weyer. Habt's gut.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.